gibt Marken, die begleiten uns nicht nur, sie erziehen uns. Sie sind Teil unserer kognitiven Entwicklung, üben uns in Frustrationstoleranz und bereiten uns einige unserer frühesten Erfolgserlebnisse. Und wenn ich dich bitte, dass du an ein Gesellschaftsspiel denken sollst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du vor deinem geistigen Auge eine Schachtel siehst, in deren unterer Ecke ein blaues Dreieck prangt. Das Ravensburger Logo. Ravensburger ist mehr als nur ein Unternehmen aus Oberschwaben. Es ist ein Ausbruch aus einer zunehmend digitalen Welt. Während wir in den letzten Episoden über die aggressive Expansion von Teddy oder die industrielle Backkunst von Lamberts gesprochen haben, tauchen wir heute in eine Firma ein, die seit über 140 Jahren beweist, dass man mit Geduld, dicker Pappe und dem richtigen Gespür Weltmarktführer werden kann. Dabei schauen wir auf ein Unternehmen, das in den 90er Jahren fast an einer fehlgeleiteten Digitalisierungsstrategie zerbrochen wäre, das vom australischen Premierminister während der Pandemie als systemrelevant eingestuft wurde und das im Jahr 2024 mit einem Umsatzsprung von über 18% auf fast 800 Millionen Euro Rekordergebnisse einfährt. Heute blicken wir auf Ravensburger und damit viel Spaß bei Folge 74 von Unternehmen dieser Welt. Ravensburger, die Geschichte von Memory über Tiptoy zur Millionenwette mit Disney. Um Ravensburger zu verstehen, müssen wir die Zeit ins späte 19. Jahrhundert zurückgehen und damit einer Zeit des Umbruchs, der Industrialisierung, aber auch einer Zeit, in der das bürgerliche Ideal von Bildung und Erziehung neu definiert wird. Hier beginnt die Geschichte von Ravensburger, aber nicht mit einem Spiel, sondern mit einem Buchladen. Denn Otto Meyer, der Sohn eines wohlhabenden Ravensburger Kaufmanns, wird 1876 Teilhaber der Dornschen Buchhandlung in Ravensburg. Doch Meyer ist nicht der Typ, der nur die Werke anderer verkaufen will. Er möchte gestalten. Er will selbst schreiben. Und 7 Jahre später ist es soweit. Der damals 31-jährige Otto Meyer unterschreibt seinen ersten Autorenvertrag. 1883 gilt auch als das offizielle Gründungsjahr von Ravensburger. Doch wer jetzt denkt, dass das erste Produkt ein buntes Kinderspiel ist, der irrt. Otto Meyer ist ein Pragmatiker. Sein erstes verlegerisches Standbein werden sogenannte Vorlagemappen für Handwerker. Wir müssen uns das so vorstellen. Es gibt kein Internet, kein YouTube, keine Baumärkte mit Do-it-yourself-Anleitungen. Architekten, Kunstschmiede, Schreiner und Maurer brauchen Vorlagen für Ornamente, Konstruktionen und Stilelemente. Meyer liefert diese Mappen. Diese sind zwar teuer, aber hochwertig und stoßen so auf solide Nachfrage. Damit bilden die Vorlagemappen das finanzielle Fundament, das dem jungen Verleger die Freiheit gibt, zu experimentieren. Und er experimentiert schnell. Schon 1884, also nur ein Jahr nach der Gründung, bringt er sein erstes Gesellschaftsspiel auf den Markt. Reise um die Erde. Das Spiel basiert auf dem Bestseller von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Hier sieht man bereits ein Muster, das sich wie ein roter Faden durch die 140-jährige Geschichte ziehen wird. Das Gespür für populäre Themen und deren Umsetzung in ein spielerisches Format. Übrigens, Reise um die Erde ist ein klassisches Geisespiel, bei dem man als Spieler versucht, vor den anderen ins Ziel zu gelangen und dabei viele Regionen der Welt kennenlernt. Generell ist es Otto Meyer wichtig, dass seine Werke einen pädagogischen Mehrwert haben. Sein Credo lautet: Lernen durch Tun. Er möchte die Einheit von Kopf, Herz und Hand fördern. Das klingt heute vielleicht wie eine Marketingfloskel, ist damals aber revolutionär. Denn Spielzeug wird bis dahin oft als reiner, eher unnützer Zeitvertreib gesehen. Meyer will Produkte schaffen, die Unterhaltung und Bildung aufs Trefflichste vereinen. Dieser moralische Anspruch führt zu einer interessanten Anekdote in der Firmengeschichte. So lehnt man in den 1930er Jahren ab, Monopoly im deutschen Markt zu vertreiben. Die Begründung: das Spielziel, seine Mitspieler in den Ruin zu treiben und kapitalistische Dominanz auszuüben, widerspreche den ethischen Grundsätzen des Hauses Ravensburger. Man will Kooperation oder zumindest fairen Wettbewerb fördern, nicht den finanziellen Ruin des Gegners. Mit bis heute global über 275 Millionen verkauften Monopoly-Spielen war das monetär vielleicht nicht die klügste Entscheidung, aber in jedem Fall eine, die auf starken Unternehmenswerten beruht. Um die Jahrtausendwende hat sich der Verlag bereits etabliert. So umfasst das Portfolio Bilderbücher, Ratgeber, Kinderspiele und Quartette. Und alle Spiele werden ab dem Jahr 1900 unter dem Begriff Ravensburger Spiele herausgebracht, den man sich in diesem Jahr gemeinsam mit dem dazugehörigen Logo beim Kaiserlichen Patentamt schützen lässt. Das blaue Dreieck, wie wir es kennen, gibt es damals noch nicht in dieser Form, aber der Grundstein für die Marke ist gelegt. Und Ravensburger wächst. 1912 exportiert man bereits nach Westeuropa und Russland und beschäftigt um die 15 Mitarbeiter. Doch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und der Hyperinflation in den 1920er Jahren hat man große Aufgaben zu bewältigen. Passend dazu erscheint 1927 das Spiel Fang den Hut. Es ist ein Spiel von genialer Einfachheit. Die kleinen Hütchen, die man über die gegnerischen Figuren stülpen kann, um sie gefangen zu nehmen, bieten ein Spielprinzip, das bis heute funktioniert. Fang den Hut kostet damals um die 1,5 Reichsmark und wird millionenfach verkauft. Ravensburger beweist damit, dass man auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Produkte liefern kann, die die Menschen begehren. Doch der Erfolg bleibt nur von kurzer Dauer. Denn die Zeit des Nationalsozialismus und damit verbunden der Zweite Weltkrieg bringen den Verlag an den Rand des Existenzminimums. Papier ist rationiert und die Produktion stark eingeschränkt. Einzig für den Druck von Werkblättern für die Hitlerjugend sind stets genug Ressourcen verfügbar. Doch man hat auch großes Glück. Denn das Verlagsgebäude in der Ravensburger Marktstraße bleibt wie durch ein Wunder von Bomben verschont. Das materielle Erbe ist gerettet. Doch halb Europa liegt in Trümmern und an Brettspiele denkt zu diesem Zeitpunkt niemand. Damit steht Ravensburger nach 1945 wie der Rest Deutschlands vor dem Nichts. Und hier zeigt sich die Vielseitigkeit des damaligen Geschäftsmodells. So ist es kein Spiel, das den Verlag in den ersten Nachkriegsjahren finanziert, sondern ein Fachbuch. So bringt man das Maurerbuch heraus. Mehr als passend. Denn Deutschland muss wieder aufgebaut werden. Jeder, der ein Haus bauen will, braucht eine Anleitung. Und das Maurerbuch wird zum Standardwerk auf deutschen Baustellen. Die Gewinne aus diesem Buch fließen direkt in den Wiederaufbau der Spieleproduktion. Dafür gründet man 1946 zudem die Grafische Kunstanstalt Meyer. Damit holt man die Produktion ins eigene Haus. Ein strategischer Schachzug, der bis heute nachwirkt. Ravensburger ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von externen Druckereien abhängig. Diese vertikale Integration ist bis heute einer der größten Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. Und ab den 1950er Jahren wird Erwin Glonniger Teil von Ravensburger. Er beginnt als Buchhändler und steigt bald zum Programmleiter für Spiele auf. Und Glonniger beweist ein goldenes Händchen. Denn unter seiner Ägide und der Führung von Otto Julius Meyer und damit der dritten Generation entstanden einige der großen Klassiker. Angefangen bei Memory 1959. Der Schweizer William Hurter bringt die Idee nach Ravensburg. Er hatte beobachtet, wie Kinder Kartenpaare suchten. Glonniger erkennt sofort das Potenzial. Denn das Geniale an Memory ist seine generationsübergreifende Fairness. Kinder haben biologisch bedingt ein besseres Kurzzeitgedächtnis für räumliche Positionen als Erwachsene. Bei Memory müssen Eltern ihre Kinder also nicht gewinnen lassen. Sie verlieren meist ganz ehrlich. Das macht das Spiel zu einem perfekten Familienspiel. Mit über 75 Millionen Exemplaren ist Memory bis heute das erfolgreichste Spiel von Ravensburger. Aber damit nicht genug. Denn nur ein Jahr später folgt Malefiz. Das Spiel bricht mit der Harmonie. Hier darf man böse sein und seinem Gegenspieler Barrikaden in den Weg legen. Der Name Malefiz stammt übrigens vom lateinischen Maleficus, was übeltuend bedeutet. Es ist quasi das Mensch ärgere dich nicht für Fortgeschrittene. 1964 trifft Ravensburger dann eine Entscheidung, die das Unternehmen langfristig zum Weltmarktführer machen sollte. Der Einstieg in die Produktion von Puzzles. Bis dahin werden Puzzle oft aus Holz oder dünnem Papier hergestellt. Ravensburger bringt die Qualität des Buchbinders in das Puzzle. Außerdem entwickelt man den sogenannten Softclick. Was bedeutet das jetzt? Nun, Ravensburger fertigt seine Stanzmesser von Hand. Das ist Uhrmacherarbeit. So werden Stahlbänder individuell gebogen, um sicherzustellen, dass kein Teil dem anderen gleicht. Wenn man zwei Ravensburger Puzzleteile zusammenfügt, hört man ein leises, befriedigendes Geräusch. Den Softclick. Das verhindert die Frustration, Teile falsch zusammenzusetzen. In der Folge definiert Ravensburger das Puzzle von einem Kinderspielzeug zu einem entspannten Zeitvertreib für Jung und Alt. Bis in die 70er Jahre hinein nutzt Ravensburger verschiedene Logos. Mal den Schriftzug Otto Meyer Verlag, mal ein stilisiertes Ravensburger Tor. Doch 1974 entscheidet man sich für eine radikale Vereinfachung. Das blaue Dreieck in der unteren rechten Ecke wird eingeführt. Diese Positionierung war und ist bis heute genial. Denn egal wie ein Spiel im Regal steht, ob hochkant, quer oder flach liegend, die rechte untere Ecke ist fast immer sichtbar. Und diese blaue Ecke steht psychologisch für Vertrauen, Ruhe und Seriosität. Es wurde zu einem Gütesiegel. Eltern wussten, wo das blaue Dreieck drauf ist, ist pädagogisch wertvoller Inhalt drin. Das reduzierte die Kaufkomplexität in den überfüllten Spielwarenläden drastisch. Doch nachdem Ravensburger viele Jahre nur den Weg nach oben kennt, kommt es in den 1980ern und 1990ern zu einem Wandel, ja gar zu existenzieller Angst in der Spielwarenbranche. Der Grund? Der Computer kommt. Und nicht nur der, auch der Gameboy, die PlayStation oder die Mega Drive. Analysten prophezeien das Ende des analogen Spiels. Wer will noch puzzeln, wenn er Mario spielen kann? Ravensburger, damals unter der Leitung der dritten Generation und externer Manager, versucht die Flucht nach vorn anzutreten. Die Strategie? Wenn die Kinder vor dem Bildschirm sitzen, müssen wir dort sein. Ravensburger investiert daraufhin massiv in das Fernsehgeschäft. Man gründet die Ravensburger Film und TV, ist Gründungsmitglied von Sat.1, wo man 2,5% der Anteile hält und produziert Zeichentrickserien wie Fix und Foxy. Doch das Mediengeschäft funktioniert nach anderen Regeln. Es ist kapitalintensiv, hitgetrieben und extrem volatil. Ravensburger verbrennt Geld. Die Kernkompetenz, haptische Produkte herzustellen, hilft dem TV-Geschäft nicht weiter. Um die Jahrtausendwende steht das Unternehmen am Abgrund. Im Geschäftsjahr 2000 schreibt man einen Verlust von 14,5 Millionen Euro. Es ist eine klassische Verschlimmbesserung. Man hat versucht, ein Problem zu lösen, genauer gesagt die vermeintliche Irrelevanz von Brettspielen, indem man in einen Markt eintritt, den man nicht versteht. Im Laufe der 2000er Jahre zieht man daraufhin die Reißleine für diesen Ausflug und verkauft die TV-Sparte. Doch mitten in dieser turbulenten Phase, genauer gesagt 1998, wagt Ravensburger auch ein Investment, das sich langfristig als sehr erfolgreich erweisen sollte. Die Eröffnung des Ravensburger Spielelands am Bodensee. Statt auf reine Adrenalinkicks und Achterbahn zu setzen, bleibt man sich hier treu und baut einen Freizeitpark ganz nach dem Motto mitmachen statt nur zuschauen. Kinder können plötzlich im verrückten Labyrinth umherirren oder in der Verkehrsschule spielerisch lernen. Das Spieleland ist damit der physische Gegenentwurf zum digitalen Hype. Ein Ort, an dem die Marke dreidimensional erlebbar wird und bis heute jährlich hunderttausende Besucher anzieht. Nach der Krise beim Unternehmen vom Bodensee passiert etwas Erstaunliches. Das Brettspiel stirbt nicht. Im Gegenteil. Je digitaler die Welt wurde, desto größer wurde die Sehnsucht nach analogen Erlebnissen. Und Ravensburger weiß hier zu überzeugen. So bringt man 2010 beispielsweise das Tiptoy-System heraus. Ein dicker, orangefarbener Stift mit einem optischen Sensor in der Spitze. Tippt man damit auf ein Buch oder ein Spielbrett, spielt der Stift automatisch passende Audiodateien ab. Das Geniale daran? Es ist kein Tablet. Es ist ein haptisches Buch, das durch Technologie angereichert wird. Es hält die Kinder im Buch, nicht am Bildschirm. Tiptoy wird zu einem gigantischen Erfolg und ist heute in fast jedem deutschen Kinderzimmer zu finden. Ich persönlich weiß noch, dass ein ehemaliger Schulkollege einen Globus hatte, der mit Tiptoy ausgestattet war. Wenn man dann auf ein Land getippt hat, hat es den Namen, die Größe, Einwohnerzahl und noch weitere Fakten genannt. Ich finde das bis heute ehrlich gesagt ziemlich gelungen. Und damit hört es noch nicht auf. Denn Ravensburger erwirtschaftet seit 2004 kontinuierlich stets über 20 Millionen Euro Nettogewinn. Dieses Geld investiert man auch in Akquisition. So kauft man 2012 den US-Spieleverlag und Spielkartenproduzenten Wonderforge um Zugang zum amerikanischen Markt und zu Disney-Lizenzen zu erhalten. 2015 übernimmt man den schwedischen Holzspielzeughersteller Brio. Die Brio-Holzeisenbahn ist, ähnlich wie Ravensburger, ein Synonym für Qualität und Langlebigkeit. Und das kann ich bestätigen. Denn ich war als Kind ein großer Brio-Fan und finde die Holzeisenbahn mit den elektrischen Güterzügen bis heute wunderbar. 2017 kauft man dann noch ThinkFun, ein US-Spezialist für Logikspiele wie Rush Hour. Damit stärkt man den MINT-Bereich bei Ravensburger. Im Vergleich zu den Marktführern Lego, Mattel und Hasbro, die alle mehr als 4 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, wirkt Ravensburger recht klein. Kommt aber nach dem Brettspielgiganten Asmodee bereits auf Platz 5 der größten Spielzeughersteller der Welt. Dafür erwirtschaftete man 2024 einen Jahresumsatz von um die 930 Millionen Dollar. Weltmarktführer ist man aber trotzdem, und zwar im Bereich Puzzle. Denn mit rund 25 Millionen Einheiten verkauft kein Unternehmen mehr. Allgemein hat Ravensburger sich eine starke Marke aufgebaut, da man eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt. Während Firmen wie Hasbro oft für Plastik und schnelle Lizenzen stehen, steht Ravensburger für Educational Value. Das blaue Dreieck signalisiert Eltern, das ist gut für mein Kind. In einer Welt, in der Eltern Angst vor zu viel Bildschirmzeit haben, ist das eine harte Währung. Ein wichtiger Trend, den Ravensburger außerdem bedient, ist der Kidults-Markt. Das heißt, dass Erwachsene Spielzeug für sich selbst kaufen. Das können komplexe 5000-Teile-Puzzles sein, Malen nach Zahlen oder eben strategische Sammelkartenspiele. Ravensburger hat spätestens seit der Pandemie erkannt, dass die Zielgruppe nicht mehr bei 12 Jahren endet. Und um die Nachfrage zu bedienen, produziert Ravensburger den Großteil seiner Papier- und Pappprodukte in eigenen Werken in Ravensburg und Polická, was in Tschechien liegt. Das ist teuer, bietet aber auch einige Vorteile, wie beispielsweise bei der Qualitätskontrolle. Denn der Softclick bei den Puzzles ist nur durch extrem präzise eigene Stanzwerkzeuge möglich, die sich zum Großteil am Ravensburger Stammwerk befinden. Außerdem ist man deutlich flexibler. Denn während der Corona-Pandemie die globalen Lieferketten zusammenbrechen und Container aus China unbezahlbar werden, kann Ravensburger liefern. Man sitzt auf eigenen Papierlagern in Europa und sichert sich Marktanteile, als die Regale der Konkurrenz leer bleiben. Ein weiterer Vorteil für das Unternehmen sind die starken Eigenmarken wie Labyrinth, Memory oder Tiptoy, die hohe Margen ermöglichen. Parallel dazu hat man sich 2023 auf einen neuen Markt getraut, der in den vergangenen Jahren einen großen Boom erfahren hat. Die Rede ist von Sammelkartenspielen. So waren und sind Pokémon-Karten in den letzten Jahren eine Lizenz zum Gelddrucken geworden. Das Prinzip ist wie folgt. Man kauft sogenannte Booster-Packs mit zufälligen Karten. Man weiß nie, was drin ist. Das triggert das Belohnungszentrum im Gehirn ähnlich wie beim Glücksspiel. Und seltene Karten werden auf dem Sekundärmarkt teilweise für Hunderte oder Tausende Euro gehandelt. Ravensburger hat eben ein solches Spiel 2023 mit Disney Lorcana herausgebracht. Das Spiel kombiniert die extrem beliebten Disney-Charaktere mit einer Spielmechanik, die zugänglicher ist als das Kartenspiel Magic, aber tiefer als Pokémon. Das Release im August 2023 ist das absolute Chaos, aber im positiven Sinne. Denn die Nachfrage ist so gigantisch, dass die Server zusammenbrechen und die Läden innerhalb von Minuten leer gekauft sind. Auf eBay werden Karten kurzzeitig für das 10-fache des Preises gehandelt. Ravensburger hatte die Nachfrage massiv unterschätzt. Doch das Unternehmen vom Bodensee ist erfahren und reagiert schnell, sodass es zu keinem Image-Schaden kommt. Außerdem setzt man viel auf eine starke Community. Beispielsweise durch Events oder dadurch, dass man kleine Spielläden bevorzugt beliefert. Damit möchte man sicherstellen, dass Disney Lorcana kein One-Hit-Wonder, sondern langfristig erfolgreich wird. Der Umsatzanstieg um 18% auf 790 Millionen Euro von 2023 auf 2024 ist maßgeblich von Lorcana getrieben und zeigt schon einmal, welches Potenzial in dem Kartenspiel steckt. Denn nach nur knapp 2 Jahren seit dem Release hat man bereits über 1,5 Milliarden Karten verkauft. Bei diesem Ausblick bin ich mir sicher, dass Ravensburger noch einige Generationen mit großartigen Spielen versorgen wird. Und ehrlich gesagt hat bei mir der Kauf eines Puzzles Mitte Oktober dafür gesorgt, dass ich seit langer Zeit mal wieder auf das Unternehmen aufmerksam geworden bin. Spielspaß für Jung und Alt eben. Und damit endet Folge 74 von Unternehmen dieser Welt. Ich hoffe, dass ihr eine wunderbare und erholsame Weihnachtszeit habt. Bleibt optimistisch und positiv in diesen Tagen und genießt die Zeit. Wir hören uns Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2026 wieder und denkt dran, falls ihr Ideen für Folgen habt oder euch mit mir austauschen wollt, könnt ihr mich einfach unter der E-Mail in den Shownotes oder bei LinkedIn erreichen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.